Ja, Jesus, hier stehen wir und kommen als JK vor dich und entscheiden uns, dich zu loben. Wir wollen dich anbeten, Herr, ganz egal, was heute total toll war oder vielleicht auch total bescheuert. Wir danken dir, dass du der Gleiche bist. Du veränderst dich nicht, deine Stimmung verändert sich auch nicht, deine Gefühle nicht, deine Laune nicht. Du bist so beständig, auch gerade im Vergleich zu uns. Und deswegen beten wir dich an und danken dir, dass wir vor dich kommen dürfen, dass wir freien Zugang haben durch dich, Jesus. Und ja, dass wir unseren Herzen jetzt auch so Druck geben dürfen und uns auch freuen dürfen, das gemeinsam zu machen. Vielen Dank für Musik, für Leute, die so coole Lieder schreiben können und Texte formulieren können, die wir aufnehmen dürfen, um dich anzubeten. Und wir legen dir diesen Abend hin und bitten dich auch, dass du Tobi gebrauchst, um zu uns zu sprechen, Herr. Wir wollen dir begegnen, das ist unser Herzensanliegen. Und ich bete, dass du ihn ja ganz durchlässig sein lässt für dich und deine Worte. Und unser Herz, dass wir deine Worte empfangen können. Wir beten dich an, Herr. Amen.
Woran denkst du, wenn du an den Himmel denkst? Oder woran denkst du, wenn du dir vorstellst, im Himmel zu sein? Woran denkst du da? Falls du jetzt gerade nicht dran gedacht hast, dass das absolut Wichtigste, Zentralste und Größte ist, dass du dann da Jesus sehen wirst und bei Gott in Gemeinschaft sein wirst, dann könnte es, muss aber nicht, aber dann könnte es sein, dass das Thema heute ja ziemlich wichtig ist. Das Thema für Jesus. Ich stelle noch ein, zwei andere Fragen. Und zwar, wie sehr spielt Gottes Wort in deinem Leben eine Rolle? Also, schaust du für dich regelmäßig in die Bibel, wenn du wissen möchtest, wie lebe ich eigentlich? Ist es dir wichtig? Wenn du hier sitzt, sagst du dann, wow, ja, ich kriege hier was von Gott mit, ich kriege hier Worte Gottes mit und das ist mir wichtig, das kennenzulernen. Und noch eine andere Frage, gibt es vielleicht in deinem Leben Dinge, wo du weißt, das ist aus Gottes Sicht nicht richtig oder Gott sieht es anders, aber du bist okay damit. Ist für dich okay, manches passt ja und das machst du anders. Wenn du das mit Ja beantwortest und zu dem Schluss kommst, dass die Bibel eigentlich keine große Rolle in deinem Leben spielt und du dein Leben auch nicht wirklich nach Gottes Wort ausrichtest und auch nicht wirklich investierst, um dein Leben nach Gottes Wort auszurichten, dann kann es sein, muss es aber nicht sein, dass du entweder einen ordentlichen Denkfehler hast oder da ziemlich was vermurkst ist in deinem Gartenboden. Anderer ähnlicher Gedankengang, der damit zusammenhängt. Der Hund. Du liebst mich, du verwöhnst mich, du fütterst mich, du musst Gott sein. Die Katze, du liebst mich, du verwöhnst mich, du fütterst mich, ich muss Gott sein. Willst du einen Hund oder eine Katze? Ja, klingt so simpel. Natürlich will man ein Hund sein, weil das klingt positiver. Aber wenn du wirklich deinen Glauben anschaust, und das werden wir heute ein bisschen machen, und es kann sein, das wird, kommt dir ganz schön nahe, das Thema, das wird auch ganz schön unangenehm, weil wenn wir tief in uns reinschauen, dann entdeckst du vielleicht ein bisschen mehr Katze oder ein bisschen viel Katze, die da eigentlich nicht sein sollte. Warum ist das so? Ihr kennt es ja, also Katzen verhalten sich auch so majestätisch. Ich habe immer den Eindruck, wenn die so mit ihrem Kinn an meinem Knie reiben, dann markieren sie mich als ihr Eigentum oder so. So vom Feeling, während Hunde natürlich viel treuer sind. Im Durchschnitt. Ausnahmen bestätigen die Regeln und so. Gibt es ein Buch drüber, Hunde- und Katzentheologie, mega gutes Buch. Für den, der sowas mal lesen will. Aber dieses Denken, das hat auch Wurzeln. Dieses Denken hat Wurzeln in die in der Renaissance wieder stark wurden, so nach dem Mittelalter, 15. Jahrhundert ungefähr fängt es an. Und es zieht sich durch bis heute. Und das ist genau das, was ihr hier hinter mir seht. Es ist so eine Veränderung in unserem Denken als Menschheit, zumindest in den westlich geprägten Gebieten. Davor war das irgendwie so klar, dass es ein theozentrisches Weltbild gibt, also Gott ist im Mittelpunkt und von Gott geht alles aus und der Mensch ist da angedockt. Und dann verändert sich das dazu, dass der Mensch ins Zentrum rückt und Gott steht außen vor. Nicht außen vor, ist zu krass, aber Gott ist eher so ein Teil von dem Leben des Menschen. Also im Zentrum steht der Mensch, im Zentrum stehen du und ich und was uns wohltut, was für uns gutes Leben ist, das steht im Zentrum. Und entsprechend ist Gott, so wie alle möglichen anderen Dinge, wie so ein Teil von einer Servicetheke. So, den nehme ich halt, wenn er mir gut tut und wenn er mir nicht gut tut, dann lasse ich ihn auch wieder weg. Und so ist unsere ganze Gesellschaft geprägt vom Denken her über Religion. Und deswegen ist es fast wie automatisch, wie wenn du, keine Ahnung, irgendwo bist, so in so großen asiatischen Städten sieht man das ja manchmal, so ein Smog, so ein Rauch, wenn man das von oben sieht. Wenn du da rumläufst, merkst du es gar nicht. Aber wenn du mal von oben drauf schaust, dann ist da wie so ein Smog und automatisch atmet man das ein. Und so ist diese Denkweise automatisch in unserer Gesellschaft drin. Im Zentrum stehen wir, wie wir hier sitzen. Und Gott ist wie so eine Zugabe, wie so ein Lebensupdate. Klar, da war auch manches Gute mit dabei bei diesen Veränderungen, zum Beispiel, dass man nicht gezwungen werden kann für irgendwelche religiösen Handlungen und so, das war positiv. Aber prinzipiell, diese Veränderung ist natürlich schräg. Wenn es einen Gott gibt, dann ist er nicht unser Kellner. Also, und dafür steht das, er erinnert uns ja ein bisschen an gestern Abend. Und das ist schon eine spannende Frage. Ist Gott dein Koch, dein Bediensteter, dein Kellner, der dir so bringen soll, was du halt willst? Das ist die eine Option. Oder sein Knieschemel soll knien bedeuten. Oder ist Gott der, vor dem du kniest? Und damit drückt man ja aus, du bist groß. Das ist schon eine spannende Entscheidung. Und wir gehen heute in der Einheit, wie soll ich sagen, wünsche ich mir und hoffe, dass die Worte euch helfen und Gott euch da führt, da mal tiefer reinzugehen in die Fragen. Weil da steckt eine ganze Menge drin. Unser Garten, unser Lebensgarten. Wir bewegen uns seit dieser JK immer in diesem Bereich, immer im Boden. Es ging in den 2 Einheiten vom Andreas darum, was es heißt, in Jesus zu sein. Dass das unsere Identität gibt, dass das Würde hat, dass wir einfach Teil von Jesus sein dürfen, dass das einfach ein Geschenk Gottes ist. Und dass das war sein letzter Gedanke heute Morgen, dass wenn wir das verstehen, dann will sich das ja auch ausdrücken, dann wollen wir auch würdevoll leben. So. Und in der allerersten Einheit, am ersten Abend, da ging es darum, dass das alles, dieser ganze Boden, ist einfach nur da durch Jesus, durch das, was er uns geschenkt hat. Wunderbar. Nur deswegen haben wir guten Boden in unserem Garten, worin unser Leben wurzeln kann. Und heute geht es jetzt um für Jesus. Und für Jesus, das ist das Thema, wie soll ich sagen, das zeigt so ein bisschen, ob du es vielleicht verstanden hast, wie Gott es eigentlich meint und ob du wirklich mit Gott unterwegs bist. Die 3 Begriffe durch Jesus, in Jesus, für Jesus, das natürlich, die versuchen irgendwie so ein bisschen zum Rahmen. Göttlich verwurzelt leben heißt, in Beziehung mit Gott zu leben, in Beziehung mit Jesus Christus zu leben. Und das ist das Zentrale. Und die 3 Begriffe beleuchten natürlich unterschiedliche Facetten. Und heute schauen wir eben auf für Jesus. Wenn wir auf für Jesus schauen, dann glaube ich, ist wie so oft, gibt es 2 Seiten vom Pferd, wo man runterfallen kann. Und vielleicht fallst du auf der einen oder anderen Seite vom Pferd runter. Die eine Seite ist, dass man sagt, ja, ich nehme durch Jesus, also Jesus hat alles für mich gemacht, es hängt nur an ihm, und in Jesus, ich bekomme so eine schöne Identität, da ist jemand, der sagt, er hat mich lieb und mich einfach so annimmt, da wo ich stehe, ich nehme das mit, aber ohne für Jesus. So, das kommt dann diesem Bediensteten ziemlich gleich. Gott liefert halt gute Sachen. Das kommt dieser Katze ziemlich gleich. Ja, das ist schön, wie Gott sich um mich kümmert. Das nehme ich gern an. Aber mehr auch nicht. In Johannes 6 lesen wir von einer krassen Geschichte, wo dann die Leute gesagt haben, boah, diese Rede ist hart. Was Jesus ihnen gesagt hat, das fanden die hart. Und dann sind viele weggegangen. Ganz viele sind weggegangen. Johannes 6, Vers 66, von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da kam es ihnen auf einmal zu nahe. da war diese Jesus-Atmosphäre, die ist so, es ist so schön, es gibt mir Kraft und oh, und er macht kein Wunder und so. Das kam ihm plötzlich zu nahe. Das kam in so einen Bereich rein, wo sie sagen, nein. Hier bin schon noch ich am Drücker. Und dann waren sie weg. Mit zu meinen härtesten Erfahrungen in meiner Teenie-Arbeit, wo ich noch so 19, 20 oder so war, oder 21 als Teenie-Mitarbeiter, da war selber für mich eine Lebensphase, wo ich das Thema ganz krass neu entdeckt habe, so, boah, ich darf einfach in Jesus sein. Jesus steht da und sagt, Tobi, du musst nichts tun, du darfst bei mir einfach sein, ich nehme dich so, wie du bist. Das ist eingeschlagen wie eine Bombe in der Zeit. Und dann habe ich da auch manchmal ein Thema drüber gemacht. Und ich weiß noch, auf einer Freizeit, und es hat richtig viele bewegt, die mir zugehört haben. Und dann habe ich darüber gesprochen und dann habe ich gesagt, ja, und das bekommen wir, wenn wir einfach sagen, Jesus, wir gehören ganz dir. Und richtig viele sind den Schritt gegangen. Und ich kann es natürlich nicht bis aufs Letzte prüfen, aber von manchen von da war das voll der wertvolle Schritt. Aber es gibt auch 2, 3, die sind nicht mehr so wirklich mit Jesus unterwegs. Und ich glaube, die sind teilweise den Schritt gegangen, einfach weil das so was Schönes ist, wenn da jemand sagt, ich nehme dich an, wie du bist. Du bist in meinen Augen schön. Du bist gut gemacht. Und weil das jeder Mensch gut findet, deswegen sind die dann auch so einen Schritt gegangen und haben gesagt, Jesus, ich gehöre dir. Aber eigentlich haben sie diesen Jesus, der dahinter steckte, und das war das Hauptproblem, gar nicht gekannt. Der hat gar keine Rolle gespielt. Deswegen diese Himmelfrage. Wenn es im Himmel für dich nicht entscheidend ist, da Jesus zu treffen und bei Gott zu sein, natürlich will jeder in den Himmel. Es kann so völlig egal, welchen Menschen du fragst, kannst du ihn fragen, möchtest du in den Himmel, wenn es einen gibt? Dann sagt jeder, ja. Das ist logisch, außer so ein paar halt so dumme Sprüche. Aber es ist ja nichts Besonderes, dass man an einen Ort will, wo alles schön ist, wo es keinen Schmerz gibt, wo man rundum versorgt ist, wo alles happy paletti ist. Natürlich willst du dahin, jeder will dahin. Das heißt, bei Gott gibt es so viele gute Sachen, und das, was wir bisher hatten, durch Jesus und in Jesus, das sind solche gute Sachen. Aber es besteht dann die Gefahr, ich will einfach diese Sachen. Aber ich habe gar keinen richtigen Bezug zu dem Gott, der dahinter steht. Das ist die eine Seite. Und wenn es dann darum geht, wie lebe ich mein Leben, lebe ich für diesen Gott, dann bricht es manchmal ein und dann sagt man, nö, dann ist es mir zu viel. Andere Seite vom Pferd ist, ich sag, ja, ich will für Jesus leben, unbedingt, ist mir total wichtig, aber ohne, durch und in Jesus. Wir lesen das in Matthäus 26, ab Vers 33. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm, wenn alle an dir Anstoß nehmen werden, ich werde niemals Anstoß nehmen. Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, dass du in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, mich 3-mal verleugnen wirst. Petrus spricht zu ihm, selbst wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso sprachen auch alle Jünger. Jesus hat ihnen gesagt, ihr werdet mich alle allein lassen in diesen letzten Stunden seines Lebens, wo er durch die Hölle gegangen ist. Ihr werdet mich alle verlassen. Keiner hält zu mir. Und Petrus war sich so sicher, niemals, weil er will doch, er hat Jesus so lieb, er will doch für Jesus leben. Und das war vermutlich eine der härtesten Lektionen für Petrus. Aber in dieser Zeit hat er, glaube ich, auf ganz tiefer Weise gelernt, Petrus, es ist schon gut, wenn du für Jesus bist. Aber allein dein Wille, das ist nicht das Entscheidende. Allein, dass du eine Passion hast, eine Leidenschaft, das verändert dein Herz auch nicht. Sondern zu diesem Ja voll für Jesus gehört gleichzeitig diese Abhängigkeit. Aber nur durch deine Kraft, Herr Jesus, und nur in dir und an deiner Hand. Ich glaube, das sind die zwei wesentlichen Seiten vom Pferd, wo man so runterpurzeln kann. Und jetzt wollen wir uns mal annähern, was ist denn der Mittelweg? Wie halte ich denn die 3 Sachen zusammen? Weil die 3 Sachen zusammenhalten, grundsätzlich, aber auch dann in den verschiedenen Lebensbereichen, das heißt ja dann, dass gute Wurzeln da sind. Und immer, wo schlechte Wurzeln sind, kannst du darauf wetten, dass es an einem der 3 Bereiche hinkt, dass du irgendwo falsch abgebogen bist, dass irgendwas davon sich verschiebt. Und deswegen folgt dann auch Komisches draus. drei Aspekte: Motivation, Berufung und Hingabe. Und wir starten mit Motivation. Und die Frage, die da dahinter steht, ist: Willst du überhaupt für Jesus leben? Das ist mal die erste Frage. Willst du für Jesus leben? Und falls du das mit Ja beantwortest, dann ist die zweite wichtige Frage: Warum? Also wenn du willst du überhaupt für Jesus leben nicht mit Ja beantwortest, dann fehlt eigentlich, also dann ist es eigentlich gar keine Gottesbeziehung, die du hast. Wenn du nicht dazu Ja sagst, dass du für Jesus leben willst, dann ist es irgendein Fake-Ding, das du dir zusammengebaut hast. Weil durch und in Jesus sein heißt gleichzeitig auch, ich will für ihn leben. Weil ich lade mir kein Kumpel ein. Jesus sagt zwar mal, ihr seid meine Freunde, aber in denselben Kapiteln sagt er im Johannesevangelium auch, ihr habt zu tun, was ich sage, und ihr seid meine Freunde, weil ich euch erkläre, was ich vorhabe. Also es ist also auch wenn Jesus unser Freund ist, ist schon ein Unterschied. Man lädt einen Gott in sein Leben ein, und Gott heißt automatisch auch, dass er das Sagen hat. Und dann ist natürlich die Frage für dich: Will ich mit diesem Gott eine echte Beziehung haben? Und eine echte Beziehung mit unserem Gott heißt, okay, ja, ich will auch für dich leben. Wie krass das dann ausgeprägt ist, wie tief du das sagst, ist nochmal was anderes, da kommen wir noch dazu. Aber prinzipiell gehört es zu Gottes Beziehung dazu, dass ich sage, ja, ich will auch für dich leben. Und vielleicht hast du einfach noch nie drüber dran gedacht und du bist doch irgendwie connected mit Jesus, dann ist es vielleicht wichtig, heute Abend mal über diesen Aspekt mehr nachzudenken. Aber wenn du vielleicht Ja sagst dazu, dann ist die Frage schon auch wichtig, warum eigentlich? Heute Morgen hat Andreas so ein bisschen komplizierte Worte verwendet. Er hat über Fremdinszenierung, Selbstinszenierung und Gottesinszenierung gesprochen. Also im Prinzip könnte man auch sagen, es ist ähnlich wie... Also Fremdinszenierung sozusagen, wer ist der Regisseur, wer setzt in Szene? Jeder von euch, der christlich aufgewachsen ist, wer ist christlich aufgewachsen? Richtig viele. Also jeder von euch, der christlich aufgewachsen ist, hat ein riesiges Geschenk für sein Leben bekommen, weil du durftest an der Wahrheit, die alles übersteigt, aufwachsen. Das ist wunderbar. Und wenn du da eher schlecht drüber nachdenkst, dann dank Gott mal dafür. Aber es gibt auch ein Päckchen, wenn man in christlich aufwächst, nämlich, dass du die Gefahr hast, dass dein Leben mit Jesus oder dein Zugang zu Gott sowas von Fremdinszenierung hat. Also sozusagen, du musst ja in den Gottesdienst gehen, das wird einfach so gesetzt. Und die Sachen werden dir einfach so vorgesetzt. Das heißt, ganz viel, was du über Gott lernst und was du von ihm hörst, ist nicht, weil du sagst, ich habe jetzt Jesus kennengelernt zum ersten Mal, habe vorher noch nie was gehört und mag ihn jetzt kennenlernen, deswegen lese ich die Bibel, sondern du kriegst es alles einfach, ob du es willst oder nicht, dein ganzes Leben lang. Ist einfach für dich normal wie ein Toastbrot, sowas christliche Inhalte zu kriegen. So, und das hat dann die Gefahr, dass so eine Fremdinszenierung einsetzt. Und ich hatte so ein paar Freunde in meinem Leben, denen ist das irgendwann aufgefallen und dann hast du einfach alles über Bord geworfen. Mir ist es auch irgendwann so mehr aufgefallen. Ich bin Gott dankbar, dass ich halt an einen Prozess gehen durfte und für mich mal ehrlich fragen, okay, ist es auch mein Gott? Ist mir das selber wichtig? Ist es meine Beziehung oder ist es nur die meiner Eltern? Und danke Jesus, dass er mich bei sich gehalten hat, ist wunderbar. Und bei so einer Fremdinszenierung hat man dann, man will ja auch vor allem als Kind, aber auch manchmal, wenn man älter ist, man will ja auch seinen Eltern gefallen und seinem Umfeld und vielleicht dem Jugendleiter oder der Jugendleiterin, die man cool findet und so. Und man merkt ja, wenn ich da mitgehe, dann bekomme ich ja positive Rückmeldungen. Und wenn ich dann vielleicht zu so einem Intensivjüngerschaftsding mit dabei bin, dann sagen die so, nice, dass du das investierst, cool, dass du dabei bist, voll gut. Und all das hat so eine Gefahr von Fremdinszenierung. Muss nicht so sein, aber kann, dass ich eben ganz viele Schritte einfach gehe, weil wenn ich so als richtiger oder als leidenschaftlicher Christ wahrgenommen wird, das ist halt hier was Positives. Und das ist eine Gefahr. Wenn du merkst, dass das in dir drinsteckt, dann mache ich es so Mut, sprich mit Jesus ehrlich drüber und find deinen eigenen Zugang. Den hast du teilweise auch schon, weil das ist immer ein Gemischel aus verschiedenen Sachen. Aber es ist trotzdem wichtig, selbst wenn gar niemand da wäre und wenn du in einem Umfeld wärst, wo es niemand gut fände, dass es nicht nur auf dein Umfeld ankommt, dass dich dahin pusht. Du, das ist nämlich in erster Linie, egal was andere sagen und über dich denken, deine Eltern, irgendein Mitarbeiter hier, ich, ist völlig egal, was irgendjemand denkt. Deine Gottesbeziehung ist erstmal dein ganz persönlicher Garten, dein ganz persönlicher Bereich. Da hat erstmal niemand anderes was zu melden, kann auch niemand anderes so tief rein wie du. Das ist dein ganz inniges Ding. Mach das nicht nur wegen dem, wie es andere sagen, sondern denk erstmal, wow, ich hab so was ganz Inniges mit Gott. Völlig egal, was andere denken, das ist meins mit Gott. Ah, es gibt aber auch so ein, warum will ich für Jesus leben, gibt auch so ein Selbstinszenierungsding, also so ein Selbst in Szene setzen, so was Selbstverwirklichendes, so ein Selbstverwirklichungszugang. Oh, der hat mich lange geplagt. Kommt manchmal immer noch hoch, aber nicht mehr so stark. Dieses Ich will einfach gern richtig sein. So ein Petrus-Ding halt. Ich will es doch alles gern richtig machen. Ich will es alles voll gut machen und so. Und ich will für Jesus leben, weil aber ihr merkt schon bei dem Ganzen, da dreht sich am Ende dreht sich ja dann trotzdem relativ viel um halt um mich. Um dass ich es gut mache und so. All diejenigen von euch, die so krass absacken, wenn sie was verkacken. Die, wenn ihnen irgendjemand was kritisch spiegelt, da ganz empfindlich drauf reagieren. Die nicht mit der eigenen Schwäche und den eigenen Fehler klarkommen. All diejenigen von euch leiden ziemlich wahrscheinlich an diesem Punkt. Dass es euch nämlich so wichtig ist, wie ihr sozusagen euer Christsein performt. Und das Fiese ist, oft hat man das ja, weil man es für Gott gut machen will. Aber das wird so wichtig, dass es einen auch rauskickt und dass es schräg wird. Es ist keine gute Motivation für Jesus zu leben, weil ich richtig sein will und weil das mir wie so ein versteckter Götze einfach was gibt, richtig zu sein. Es ist schön, wenn wir leben, wie Gott sich das vorstellt, aber als Motivation eignet es sich nicht so gut. Ja, und was wäre der Weg? Was ist die eigentliche Motivation? Die eigene Motivation ist dann, Gott ist Regisseur und ich bin Teil von seinem. Ich darf mich da einfach einfügen. Es ist seins, wie in diesem Bild. Er ist Gott und ich bin Teil. Und ich will für ihn leben, weil er mein Ein und Alles ist. So wie Paulus dann mal sagt in Galater 3, sagt Paulus, ich erachte alles für Dreck, wenn ich nur Jesus gewinne. Oh, was für ein starkes Statement, oder? Alles für Dreck, wenn ich nur Jesus gewinne. Da sprüht so eine Liebe durch. So ein krasses, es geht mir vor allem erstmal um dich. Du bist mein Gott. In 2. Korinther 4 wird beschrieben, was passiert, wenn jemand Kind Gottes wird. Und wisst ihr, was da beschrieben wird? Da wird beschrieben, dass Blindheit, blinde Augen werden sehend. Und sie sehen dann Gottes Herrlichkeit. Anna wird uns morgen da noch ein bisschen mit reinnehmen. Und es ist so, ah ja, das ist es. Einfach so, oh krass, du bist ein Gott, der alles für mich gegeben hat, obwohl ich es gar nicht musste. Du bist ein Gott, in dem ich sein darf, der mich göttlich macht, der mich zu seinem Kind erklärt, der mir eine Identität gibt, die mir niemand mehr nehmen kann. Du bist so ein wundervoller und schöner und umwerfender Gott. Ich kann gar nicht anders. Das ist, was Paulus auch drückt. Ich kann gar nicht anders. Alles andere ist doch Dreck. Hauptsache du. Das ist der Motivationsweg. Und da immer tiefer reinzuwachsen. Und das merkt ihr vielleicht, der hat eine ganz andere Ausstrahlung, einen ganz anderen Antrieb. Und ja, es ist ein Reinwachsen, klar. Und wenn ich da war, dann reinwachse und mit dieser Motivation für Jesus zu leben, dann ist in dem nächsten Schritt wichtig, was bedeutet es denn eigentlich, für Jesus zu leben? Also, was ist dann mein Auftrag? Wozu beruft mich denn Jesus dann? Und dafür lesen wir jetzt mal zusammen Lukas 14, die Verse 25 bis 33. Lukas 14, Neues Testament, Matthäus, Markus, Lukas, also das dritte Buch, so im letzten Viertel der Bibel ungefähr. Lukas 14, Vers 25. Ich lese uns vor aus der NGÜ. Scharen von Menschen begleiteten Jesus, als er weiterzog. Da wandte er sich zu ihnen um und sagte: Wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen. Setzt er sich da nicht zuerst hin und überschlägt die Kosten? Er muss doch wissen, ob seine Mittel reichen, um das Vorhaben auszuführen. Sonst kann er, nachdem er das Fundament gelegt hat, den Bau vielleicht nicht vollenden. Und alle, die das sehen, werden ihn verspotten und sagen: Seht euch das an, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und war nicht imstande, es zu Ende zu führen. Oder nehmen wir an, ein König macht sich auf, um gegen einen anderen König in den Krieg zu ziehen. Wird er sich da nicht zuerst hinsetzen und überlegen, ob er in der Lage ist, sich mit seinem Heer von 10.000 Mann einem Feind entgegenzustellen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt? Wenn er sich nicht für stark genug hält, wird er, solange der andere noch weit weg ist, eine Abordnung zu ihm schicken, um Friedensbedingungen auszuhandeln. Darum kann auch keiner von euch mein Jünger sein, wenn er sich nicht von allem trennt, was er hat. Spannendes Zwischenbeispiel, oder? Es scheint Jesus wichtig zu sein. Was sagen diese Beispiele? Diese Beispiele sagen einfach: Denk drüber nach, was es kostet und was ich von dir möchte. Das sind viele Volksmengen. Und man könnte doch sagen können: Jesus, mach doch so eine smarte Botschaft irgendwie. Jetzt sind schon mal viele Volksmengen da. Sag denen doch so was Gewinnendes. Und Jesus sagt ihnen eigentlich so ziemlich offen und ehrlich: Hey, das kostet. Und überleg dir gut, ob du diese Kosten investieren willst. Jesus ist so offen. Wir sind manchmal so ein bisschen marketingmäßig mit Jesus unterwegs. So, weil wir uns so freuen, wenn sich jemand für Jesus entscheidet, wenn jemand Schritte geht und so weiter. Aber Jesus sagt schon immer ziemlich klar: Hey, es kostet wirklich was. Überleg's dir, überschlag das mal, denk drüber nach. Denk drüber nach. Ich hoffe, das macht ihr gerade auch. Und jetzt fällt euch vielleicht in dem Text an, dass da eine Formulierung dreimal kommt. Die ist auch nicht so angenehm. Aber da steht einfach dreimal: Punkt, Punkt, Punkt. Wer das und das nicht macht und so weiter, kann nicht mein Jünger sein. Dreimal. Kann nicht mein Jünger sein. In manchen Übersetzungen steht: Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern hassen. Es ist vom hebräischen Denkkontext, weil es nicht so Steigerungen wie, egal, wenn es so Steigerungen gibt, daher kommt es. Aber dieses Hassen meint das, wie es die NGÜ voll gut umschreibt, nämlich: Wer nicht alles andere zurückstellt. Das heißt, es geht nicht darum, dass man jetzt seine Eltern blöd finden muss, sondern es geht darum, dass Jesus höher steht. Also, wer nicht Jesus höher stellt, wie diese wichtigsten Beziehungen, die man so hat, kann nicht mein Jünger sein. Nächster Step, da geht es um dein Umfeld, die Beziehung, alles, was dir wichtig ist. Und dann: Wer nicht sein Kreuz trägt und auf dem Weg folgt, was meint denn Jesus damit? Naja, wer nicht bereit ist, den Weg zu gehen, wie er ihn geht, wer nicht bereit ist, sein Leben ganz loszulassen für ihn, der kann nicht sein Jünger sein. Und dann im letzten Vers 33, darum auch keiner von euch kann sein Jünger sein, wenn er sich nicht von allem trennt, was er hat. Das griechische Wort heißt apotasso, quasi wegstellen, könnte man sagen, oder so die Dinge vielleicht sogar fast geordnet hinter Jesus anstellen. Das heißt, was bedeutet es für Jesus zu leben? Jesus haut es so messerscharf daraus. Es heißt all in, alles für ihn, alles. Egal wie kostbar, alles für ihn. Das ist schon ein krasser Anspruch, gell? Und jetzt kannst du dich mal fragen: Ist es so in deinem Kopf gesetzt? Ja, Jesus, alles für dich. Also wenn ich jemand alles übergebe, dann ist es eigentlich ziemlich wichtig, wer der jemand ist, oder? Ich weiß nicht, wie oft du schon gesungen und gesagt hast, wie wunderbar Gott ist, dass er dein guter Hirte ist, dass er dein Erlöser ist, wie sehr du ihn liebst und so weiter. Wenn da irgendwas dran ist, was wir da so sagen und singen, dann macht es ja eigentlich Sinn, wenn der es wirklich so gut mit mir meint, ihm alles zu geben, oder? Ihm alles zu geben heißt ja nicht, dass er dann da drauf rumtrampelt wie so ein mieser Typ oder so. Sondern es heißt ja nur, Ich übergebe dir mich, mein ganzes Leben, alle meine Rechte, alles in deine Hand, weil ich darauf vertraue, dass du damit gut umgehst und weil mir dein Wille wichtiger ist wie meiner. Deswegen sagt Jesus auch, wer mich liebt, hält meine Gebote. Wer ihn liebt, wer ihn so sieht, wie Gott ist, wer ihn als Gott annimmt in sein Leben, der tut auch, was er sagt. Der drückt es aus. Und zusammengefasst könnte man sagen, neben dieses alles für ihn, wenn man es ein bisschen konkreter machen will, könnte man sagen, dieses alles für ihn heißt einerseits auf Gottes Wort vertrauen, dass ich die zu, was Gott sagt, für wahr halte und auf der anderen Seite nach seinem Willen leben. Die zwei Bausteine so konkretisieren das ein bisschen. All in heißt in unserer Beziehung mit Gott, auf dein Wort vertraue ich, wie der Mann, der sein Haus auf Fels baut, und nach deinem Willen lebe ich, weil du Gott bist und es deswegen weißt und du das von mir möchtest. Dann, wenn wir noch ein Stück konkreter werden, dann ist es wichtig zu fragen, okay, was heißt denn das konkret? Also was heißt es denn konkret, nach Gottes Willen zu leben? Und in Markus 12, Vers 39 fortfolgende und ein paar anderen Stellen sagt Jesus immer wieder das Gleiche, sagt es, den Herrn, dein Gott, zu lieben, deiner ganzen Kraft, mit ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, ist ein bisschen eine andere Reihenfolge, und deinen Nächsten wie dich selbst. Dieses Doppelgebot, damit immer wieder heißt es ganz konkret, wenn du leben willst, wie Gott es sagt, nach seinem Willen heißt es, liebe Gott und liebe Menschen zur Ehre Gottes. So, das ist zusammengefasst. Super, wenn wir jetzt in die Bereiche reingehen und das hier zusammen anschauen, kannst du dich bei allem fragen, das ist eine perfekte Orientierung. Was heißt es, Gott zu lieben und ihn groß zu machen? Was heißt es, Menschen zu lieben? Und dann ergeben sich schon 292 Baustellen, wenn wir das mal ehrlich auf unser Leben anwenden. Gott lieben und Menschen lieben. Das heißt es konkret, dazu sind wir berufen. Spannend. Wenn ihr an Berufung denkt, denkt ihr vielleicht bisher so, wow, was mache ich mal beruflich, welchen Partner, wie setzt Gott mich ein in seinem Reich und so. Sind alles auch nette Dinge, ist aber biblisch voll nachgeordnet. Gibt's für manche Menschen so eine besondere Berufung? Dann macht es Gott, wenn er es möchte. Aber zentral für dich und mich, wenn es um Berufung geht, ist, wie wir unseren Weg mit Jesus gehen. Wie unser Garten ausschaut. Und nicht auf welchem Lebensweg wir gehen und welchen Beruf wir machen und wo wir sind und so weiter, sondern wie wir unterwegs sind, nämlich Gott liebend und Menschen liebend. Und dabei bereit sein, all in, alles für dich, alles hinter Jesus. Okay, letzter Step. Wie setze ich das jetzt um? Wie setzt du das um? Wenn du das willst, wenn du für Jesus leben willst, wie setzt du das um? Römer 12, die Verse 1-2 ist unsere letzte Bibelstelle. Da sagt es Paulus, finde ich, mit richtig starken Worten. Davor hat er gezeigt, wie groß Gott ist und wie herrlich Gott ist. Und lest mit gerne, ich lese es euch vor. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Opfere ihm dein ganzes Leben. Und das heißt, Jesus, jedes Recht, das ich habe, oder denke zu haben, ich gebe es dir. Jeden Wunsch, den ich so habe und alles, was mir wichtig ist, ich gebe es dir. Einfach alles. Mach mit mir, was du willst. Das ist die Haltung, die Gott von dir möchte. Mach mit mir, was du willst. Dein Wille geschehe in meinem Leben. Jesus hat es so krass gesagt, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe in meinem Leben. In allem, dein Willen will ich tun. Das ist das, was dahinter steckt, hinter dem opfere ihm dein ganzes Leben. Und vielleicht fällt es dir auf, wisst ihr was? Das ist einfach eine Entscheidung. Das ist kein Gefühl. Ist auch keine, wie klappt es dann und halte ich das in jeder Situation ein, sondern es ist einfach eine Entscheidung. Jeder heute Abend von euch kann das, wenn er das noch nie in dieser Tiefe zu Gott gesagt hat, Gott heute sagen. Und Jeder von euch, der das schon ein paar Mal gesagt hat, der hat dann vermutlich auch verstanden, das ist was, das sage ich zwar einmal so ganz grundsätzlich, aber jeden Tag wieder neu. Immer wieder sage ich dann Gott, ja, alles für dich. Immer wieder muss ich mich daran erinnern. Immer wieder erneuere ich das. Aber es gibt schon so eine ganz grundsätzliche Weiche. Und das ist eine andere Weiche, wie dass ich sage, ich werde Kind Gottes. Das ist so ein, ja, okay, Jesus, weil du bist, wie du bist, weil du wunderbar bist. Deswegen gebe ich alles, wirklich alles dir. Und da kann man schon auch mal ein bisschen Ehrfurcht haben, kann man schon auch mal so wissen, wow, krasser Step. Ich weiß noch, als ich das mit Anna mal, als wir das ganz bewusst zusammen als Paar gemacht haben, so, das war so richtig, oh, das ist schon krass, ich gebe schon richtig viel bewusst ab. Und ich weiß nicht, wie Gott das damit macht. Ich weiß, er wird mich versorgen, aber es ist ein krasser Step. Ein krasser Step. Und wenn du diesen Step vielleicht schon gegangen bist oder heute Abend gehen willst, dann ärgert sich einer ultra darüber. Und es ist dieser stinkige Boden in dir, das Alte in dir ärgert sich darüber und der Teufel ärgert sich darüber. Und ein weiser Mann hat mal gesagt, was der Teufel nicht stoppen kann, das treibt er einfach an. Das heißt, in dem Zusammenhang, und das habe ich schon mit richtig vielen von euch erlebt, in Gesprächen oder so, wenn ich mit euch spreche, so auch zwischen zwei Freizeiten oder so, dass das so eine Frustration ist. So ein Frust, ja, ich will es doch eigentlich für Gott machen und es ist ehrlich gesagt und man will das und man sagt es auch Gott und dann vergeht so eine JK-Zeit und dann lebt man sein Leben und es ist alles so, oh, es sind so viele scheiß Dornen da, es ist einfach, es ist so, es ist halt so, es ist halt nicht so cool. Ich krieg's nicht hin und es ist vieles schlecht und so. Und dann kommt so ein Frust rein und so nach dem Motto, oh Mann, ich hab's wieder nicht geschafft und so. Und dann kommt so, vielleicht habe ich es gar nicht ernst gemeint und so weiter und so fort. Und wisst ihr, deswegen steht hier noch der Vers 2. Da steht, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Vielleicht fällt es euch auf, das ist ein Prozess, was wächst, was sich Schritt für Schritt entwickelt. Mit Höhen und Tiefen, steht da nicht drin, aber das gehört auch dazu, kriegen wir aus anderen Texten. Das heißt, dass dein Leben mit Gott dann auch davon geprägt ist, dass du sagst, ja, ich will ganz für dich gehen und all in leben. Das wächst einfach nach und nach. Das ist die Gartenarbeit, die wir uns anschauen wollen. Wenn du in deinem Herzen sagst, ja, Jesus, voll für dich, all in, dir gehört alles, dann freut sich Gott da so sehr drüber und er nimmt es an als Opfer. Selbst wenn du schon allein heute Abend in der Lounge wieder 12 Sachen machst, wo Gott so denkt, so denke ich doch gar nicht über die neben dir, auch wenn du findest, dass der Style scheiße ist. Es heißt, wenn du diese Entscheidung triffst, entscheidet, heißt es nicht, dass wenn du mal nicht so lebst und wenn Dinge schief gehen, dass es deswegen nicht ernst gemeint war oder so, sondern das ist unser ganz normaler Weg im Glauben. Und dafür steht Petrus so krass stark, weil dieser Mann, der im Kapitel 16 zu Jesus sagt, du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist. Zudem sagt Jesus dann, du bist der Fels, auf den ich meine Gemeinde bauen werde. Petrus, dich gebrauche ich in ganz besonderer Weise, um ein Fundament zu legen für die Gemeinde auf dieser Erde. Und dann, kurz danach, erzählt Jesus, dass er sterben wird und dann sagt Petrus, nein, das ist blöd, du sollst nicht sterben, dir soll nichts passieren. Und dann das Erste sagt Jesus zu ihm, geh hinter mich, Satan, weil er menschlich und nicht göttlich denkt und ihn in eine schlechte Richtung beeinflussen will. Also, obwohl Petrus so ein gutes Bekenntnis gibt und Jesus ihm sogar sagt, du wirst Fels der Gemeinde, also so, boah, es gibt eigentlich kaum eine krassere Berufung für einen Mensch auf dieser Erde. Und im nächsten Moment baut er sofort Müll. Ist es nicht voll tröstlich? Ist es nicht voll schön? In dem krassen Text in Lukas 14 haben wir doch gelesen, da steht ja drin, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Und in ganz vielen anderen Texten steht es auch. Das will Jesus von uns. Und der Fels der Gemeinde, wir haben es vorhin gelesen, verleugnet nicht sich selbst, sondern Jesus. So sehr, dass er sich sogar selbst verflucht und sagt, dass er eben so richtig ins Schwören reinkommt und so richtig krass wird und sagt, boah, ich kenne den überhaupt nicht, den Mann. Merkt ihr, wie das krass auseinanderklafft? Verleugne dich selbst. Und er verleugnet Jesus in dem entscheidendsten Moment, obwohl er davor noch gesagt hat, ich werde immer bei dir bleiben, ich werde sogar sterben. Man kann eigentlich kaum tiefer fallen. Und deswegen, wenn du tief fallst manchmal und wenn du denkst, oh Mann, ich krieg's nicht hin und so weiter, oh, ich mach dich so Mut. Das ist ein Prozess, Gott ist bei dir. Aber wenn du dieses in deinem Herzen hast, wenn du es heute Abend sagst oder grundsätzlich für dich schon im Herzen hast, das ist aus Gottes Perspektive sowas Kostbares. Ich liebe es in den Gesprächen, dann euch manchmal sagen zu dürfen, hey, schau doch mal, so voll gut, was in deinem Herzen ist, dass es dir wehtut, dass du nicht so lebst, wie Gott sich das vorstellt, dass du eigentlich für ihn leben willst. Das sind so entscheidende Dinge, deswegen ist es auch dieser Fundamentboden, dass du für Jesus lebst, ist sowas Kostbares, dass du für Jesus leben willst. Und es ist eine Entscheidung, es ist nichts, was man messen kann am Ergebnis. Es ist eine Entscheidung, die du treffen darfst. Vielleicht schon getroffen hast, dann feier Gott, weil sein Heiliger Geist in dir so krass gewirkt hat, dass du so eine Entscheidung für ihn triffst. Und wenn du es nicht getroffen hast, dann überlegst dir, ob du für diesen Gott, der so herrlich und schön ist, nicht all in gehen willst. Und deswegen geht es heute nicht um den zweiten Teil von diesem Vers, sondern es geht um den ersten Teil, dass du dich als Opfer darbringst. Und Joachim, wenn es okay ist, wirst du jetzt so eine Minute oder so, eineinhalb Minuten ein bisschen Musik spielen und dann habt ihr Zeit, bevor die Worship-Videos kommen, habt ihr Zeit, mit Gott ein bisschen drüber nachzudenken. Ihr könnt eh so lange hier bleiben, wie ihr wollt, das wisst ihr ja. Und ich mag dir so ein Symbol jetzt für diese Zeit mitgeben. Manchen Menschen hilft es ja, wenn man sowas hat, was man machen kann. Und zwei Möglichkeiten. Wenn du für Jesus leben willst, so ganz, so all in, so alles gehört dir, ich gehöre ganz dir, dann kannst du in diesem Gartenbild ja einfach Ja dahinter schreiben. Oder eine Unterschrift oder so, das du in deinem Notizheft hast. Das ist eine Möglichkeit. Kannst du das so richtig sichtbar für dich bejahen. Und das andere ist, wenn du jetzt diese Minute hast und mit Gott darüber sprichst, vielleicht hilft dir das Bild von geöffneten Händen. Geöffnete Hände sind so ein schönes Bild, dass das Ganze, diesen ganzen geistlichen Boden, dieses durch, in und für Jesus zusammenhält. Weil einerseits drücken zumindest für mich so geöffnete Hände aus, ich brauche dich. Geöffnete Hände drücken so aus, die sind leer und ich brauche dich. Das ist durch und in Jesus. Und geöffnete Hände können aber auch ausdrücken, ich gebe mich dir hin. Ich bin dein, ganz. Ich als ganzer Mensch. Und vielleicht hilft es dir, das so mit geöffneten Händen Gott zu sagen, Gott zu zeigen. Du bist eingeladen, es ist deine Entscheidung. Deine Entscheidung. Und ich bete noch. Jesus, ich danke dir, dass wir durch dich leben haben, dass ich Teil von dir sein darf und ganz viele hier mit mir. Es ist unfassbar, was das für eine Würde und für ein Geschenk ist und wie gut du uns ansiehst. Und du sagst selber so scharfe Worte, wenn es darum geht, für dich zu leben, weil du uns ganz willst, weil du so uns lieb hast, dass du nicht so ein bisschen Tobi willst, sondern du willst mich ganz und jeden, der hier ganz ist. Und ich danke dir, dass wir dir ein Opfer bringen dürfen, dass wir damit ausdrücken dürfen, wir sind dein. Und ja, mit geöffneten Händen mag ich dir sagen, Jesus, ich brauche dich bei allem, was ich tue, soll durch dich sein und mit dir verbunden und ich bin dein. Und ich danke dir, dass du es annimmst, obwohl es in meinem Leben oft anders aussieht, was ich lebe, dass es trotzdem vor dir gilt und so was Herrliches ist. Und jetzt segne jeden Einzelnen da, wo er steht, sich ehrlich der Frage zu stellen, sich ehrlich zu fragen, ob sein Leben ganz, egal was das bedeuten wird, für dich sein soll. Und öffne du die Augen, dass jeder hier drin dich in deiner echten Schönheit und Herrlichkeit immer, immer mehr sehen darf. Amen.